Zeit, Mann, Zeit. Hier ist wieder eure Anja vom Jagdfieber-Podcast. Die Drückjagdsaison geht zu Ende und man kann so ein bisschen die eigenen Fähigkeiten und das Können Revue passieren lassen. Und wenn ich das auf mich selber runterbreche, dann habe ich gemerkt, dass ich teilweise beim Schießen oft noch viel zu nervös bin, ich da nicht immer die nötige Zeit und Ruhe mir nehme beim Zielen oder ich vermeintlich denke, der Treffer sitzt und dann merke, ups, vorbei. Für mich ein Anlass zu sagen, ich mache mal eine Folge zu Pirschzeichen, weil die sind immer sehr wichtig, vor allem wenn der Treffer nicht sitzt. Tja, dann auf die Ohren und bis gleich, eure Anja. Wahrscheinlich hat es schon jeder Jäger einmal erlebt und auch wenn du noch Jungjäger bist oder in Ausbildung bist, irgendwann wirst auch du die Situation erleben, dass du tatsächlich mal vorbeigeschossen hast, beziehungsweise dass das beschossene Stück nach dem Schuss einfach nicht am Platz liegt. Natürlich können auch technische Pannen dazu geführt haben, aber meistens ist es doch tatsächlich unser menschliches Fehlverhalten. Und teilweise kommt es natürlich auch vor, dass Stücken sogar mit einem perfekten Treffer noch davonlaufen und irgendwo in der Deckung verschwinden. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir den Ort des Anschusses finden, an den wir kommen, um Pirschzeichen zu finden und die uns natürlich auch den Erfolg oder Misserfolg aufzeigen. Und was ganz wichtig ist, es ist natürlich auch der Ort, an dem jede Nachsuche beginnt. Denn hier findest du am ehesten die Hinweise auf die Verletzung des Tieres oder eben auch auf einen Fehlschuss. Nach einer ersten Analyse kann man dann den Treffersitz, das Ausmaß der Verwundung und aber auch das Vorgehen für eine anstehende Nachsuche besser einschätzen und planen, um natürlich auch mit möglichst hohem Erfolg das Stück dann schnellstmöglich zu erlösen. Aber was sind denn jetzt alles Pirschzeichen? Pirschzeichen, das sind alle Merkmale, die nach der Schussabgabe auf ein Stück Wild auftreten und die natürlich auch für die Beurteilung über einen Treffer oder einen Fehlschuss entscheiden können. Es gehören dazu das Zeichnen des Wildes im Schuss, Lautäußerungen, der Kugelschlag, dumpf oder klatschend hart, der Kugelriss, Geschossteile, Baumtreffer, auch Eingriffe und Ausrisse, das Schnitthaar und die Ritzhaare in ihrer Struktur, Länge und Farbe, ebenso wie Knochensplitter, also Platten, Röhren, Gelenk- oder Rippenknochen und auch Farbe und Konsistenz von Schweiß. Was die Sache immer ein bisschen knifflig macht, das ist die Sache der Perspektive. Wenn du da auf einer Ansitzleiter bist oder auf deinem Drückjagdbock sitzt und dann nach unten gehst, dann wird es schon viel schwieriger, den exakten Anschuss zu lokalisieren. Das heißt, es macht sich schon vor der Schussabgabe ganz gut, wenn man versucht, sich den Standort des Stückes zu merken, sich vielleicht auch auf Geländemarken orientiert, ein ganz bestimmter Baum oder vielleicht ist da eine Brombeere oder wie sieht der Anschussbereich aus. Das solltest du versuchen, im Gedächtnis zu behalten, damit du es einfach später wiederfinden kannst. Aber aus eigener Erfahrung kann ich echt sagen, das ist nicht immer so einfach und von oben sieht das so aus, als stehen die Bäume hintereinander und Wenn du dann weiter unten 30 Meter gelaufen bist, merkst du, oh, die stehen irgendwie gefühlt eher nebeneinander und es sieht gar nicht mehr so aus wie vor deinem inneren Auge. Tja, dazu kann natürlich auch noch kommen, dass man Entfernungen nicht so gut einschätzt. Hier kann ein Entfernungsmesser helfen. Es kann auch sein, dass sich durch die veränderten Dichtverhältnisse das Gefühl verändert und man das nicht so schnell wiederfindet. Und was auch noch eine gute Möglichkeit ist, wenn man als möglich, also quasi wenn du als Schützender einfach noch eine zweite Person in der Nähe hast. Das heißt, du würdest dann auf deinem Platz bleiben und denjenigen anweisen, dahin zu laufen. Habe ich gemerkt, funktioniert super und ist viel, viel einfacher. Was das Ganze noch viel spektakulärer macht, ist, wenn man vom Stock aus geschossen hat. Darauf möchte ich heute nicht eingehen, weil ich da einfach keine eigenen Erfahrungen habe. Und das wäre vielleicht schön, wenn sich dazu mal ein Profi findet. Wenn es jetzt zum Beispiel schon dämmerig wird oder dunkel wird, empfiehlt es sich auf jeden Fall, den Bereich, wo wir den Anschuss vermuten, mit einer Taschenlampe abzuleuchten. Und dann wären auf jeden Fall größere und aussagekräftige Pirschzeichen wie Organteile oder auch Knochensplitter gefunden. Wenn es schon Nacht wird, gibt es die Empfehlung, das dann in einem weißen Papiertaschentuch einzuwickeln und für den Schweißhundeführer zu sichern, weil die Teile geben am ehesten Auskunft über den Treffersitz. Verbleiben sie am Ort, dann kann das natürlich passieren, dass sie am nächsten Morgen bereits von Raubwild oder auch Schnecken aufgefressen wurden. Wir alle haben gelernt, wie man eine brauchtumsgerechte Markierung des Anschlusses macht. Jedoch ist das heute in der Praxis, wie ich sie erlebe, eigentlich gar nicht mehr üblich. Oft gibt es diese kleinen neonfarbenen Bändchen, wie so aus Zeltstoff, die man anbinden kann, direkt an die Zweige. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, in leuchtend rot oder grün. Oder selbst ein Tempotaschentuch kann man einfach mal auf so einen Ast aufspießen. Wichtig ist, wenn eine erste Inspektion erfolglos gewesen ist, dann beendest du als Schütze die weitere Suche, markierst den Ort dauerhaft und auffällig, damit dann eben beim ersten Tageslicht zum Beispiel weiter gesucht werden kann oder im Verlaufe des Abends. Wichtig ist, mit auffälligen Dingen, vor allem in unübersichtlichem Gelände, auch den Weg dahin zu markieren. Tja, wie geht's denn dann weiter? Es gibt sehr viele Bücher und auch ja, Videos, wo man sich Dinge anschauen kann, vor allem auch wenn das mit dem Anschuss, mit dem Pirschstock passiert ist. Darauf kann man, wenn man wirklich da ein bisschen mehr wissen möchte, nochmal gezielter eingehen, um sich das auch mit anzuschauen. Das ist jetzt hier im Podcast nicht ganz so viel möglich. Aber was passiert zum Beispiel, wenn ich sehr viele Schnitthaare finde? Worauf weist mich das hin? Wie gesagt, mir selber passiert auf Drückjagd, ich kam an den Anschuss. Dort lagen wahnsinnig viele Schnitthaare, als hätte man eine Handvoll Haare gehabt und da mal reingepustet und vielleicht minimalistische zwei Tröpfchen Schweiß. In der Regel hat man dann einen Streif- oder Krellschuss verursacht. Manchmal können auch die Schweißspritzer den Treffer bestätigen, so wie bei mir gestern, aber eben auch Schnitthaare können darüber Auskunft geben. Jedoch muss man da gerade, wenn der Haarwechsel ist, das Ganze mit Vorsicht betrachten. Sie unterscheiden sich oft dadurch, dass sie keine Haarwurzel haben, weil sie ja beim Auftreffen mit dem Geschoss abgeschnitten werden und finden sich, wie gesagt, sehr viele Schnitthaare. Kannst du davon ausgehen, dass es ein Streif- oder Krellschuss ist? Und ein Schnitthaarbuch hilft, auch wenn man das eine Weile führt, dass man das viel besser noch ja, einschätzen kann. Weil du hast ja beim Stück Wild, vor allem bei buntem Wild in Gänsefüßchen wie Damm oder Muffelwild, sehr unterschiedliche Farben. Sodass man überlegen muss, wann ist das Wild wie und wo gefärbt. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Stück Rehwild aktuell vorstelle, oben eher dieses grausilbrige und unten etwas heller. Das hat es uns tatsächlich dann auch ermöglicht, den Treffersitz zu bestimmen. Und wir haben das dann gemacht mit einem erfahrenen Nachsuche-Experten, der auch bei uns immer die Anschussseminare gibt. Und der Zufall wollte es, dass ich dennoch ein Stück Rehwild strecken konnte, sodass ich anhand von dem Reh, was ich liegen hatte, mit dem Schnitter, was ich am Anschuss gefunden habe, das Ganze einfach auch vergleichen konnte. Ich habe also gerade gestern wirklich viel gelernt. Ich hatte ein mega schlechtes Gewissen, weil ich wirklich sicher war, ich habe das Stück getroffen, aber so viele Haare, wie da waren, habe ich einfach Friseur gespielt. Tja, egal, was du da findest, du kannst dir, je nachdem, wie deine eigene Erfahrung ist, zusammenreimen, wo der Schuss gesessen haben könnte. Aber es ist ganz wichtig, dass wir dann zur endgültigen Klärung, um da auch wirklich sicher sein zu können, eine gezielte Nachsuche mit einem dafür ausgebildeten Hund machen. Also auch nicht jeder Hund kann Nachsuchen machen. Das heißt, auch wenn ein Hund auf Schweiß geprüft wurde, sollte man sich vor allem bei Streifschüssen überlegen, übergebe ich diese Aufgabe an ihn oder nochmal an einen richtigen Experten. Also ich meine jetzt den Hundexperten bzw. das Expertengespann. Denn ganz wichtig ist auch, dass jede Witterung von einem Jagdgebrauchshund einfach eine große Anziehungskraft ausübt. Aber wir haben natürlich auch beim Hund ganz andere Möglichkeiten. Das heißt, er reagiert auch auf farblose Lymphflüssigkeit oder Wundwasser. Das sind alles Geruchspartikel, die für ihn so deutlich wahrnehmbar sind wie für uns der sichtbare Schweiß. Es ist also ganz wichtig, dass wir da den Hund mitnehmen, und der Führer muss auch ganz genau sich auskennen, wie der Hund, also sein Hund, verweist, damit auch er dann an diesen Stellen selber nochmal gründlich nachsieht. Was ganz wichtig ist, dass natürlich auch der Hund dann nicht vor unseren Augen die Pirschzeichen auffrisst. Wichtig zu wissen, der Hund will immer so einer frischen Fährte folgen, egal ob krank oder nicht. Und wenn du jetzt quasi noch unerfahren bist bei der Nachsuche, dann lässt du den Hund in der Regel ja gewähren und manchmal findest du dann auch nach einer kurzen Todsuche zum Stück. Aber es gibt ja auch schwierige Wundfährten und die müssen wirklich trainiert werden. Und die bedürfen auch einer richtigen Kondition hinsichtlich dieser doch sehr angestrengten Schnüffel- und Zwerchfellatmung. Das bedeutet, das ist nichts für ungeübte Hunde. Wenn du dir also nicht sicher bist, ob der Hund, der zur Verfügung steht, auch ein Experte ist, dann lieber nochmal warten und auf keinen Fall einfach ins Blaue schnallen. Denn damit wird jede Nachsuche nochmal unnötig schwerer und auch oft erfolglos. Und auch unkontrolliertes Hetzen bringt noch viel mehr zusätzliche Verleitfährten für dann das Gespann, was dann eventuell nachsucht. Also, wie organisiere ich die Nachsuche? Bei Pirschzeichen, die auf eine sichere Todsuche schließen lassen, kannst du mit einem jagdlich brauchbaren Jagdhund, der die Prüfung auf die Schweißfährte bestanden hat, nach einer Wartezeit von 1 bis 4 Stunden am Riemen nachsuchen. Die Arbeit wird unterbrochen bei Unsicherheit oder fehlender Bestätigung. Bei unklaren, fehlenden oder Pirschzeichen, die eine Hetze erwarten lassen, ist es wichtig, gleich den Spezialisten anzufordern, und nie eine frei verloren Suche zu machen, ist auch ganz, ganz wichtig. Unser krankes Wild betreibt immer ein Schmerzvermeidungsverhalten. Das heißt, alle Zeichen, die dein Hund oder du findest, die ergeben dann irgendwann ein Bild aus vielen kleinen Puzzleteilchen, die dann auch für das weitere Vorgehen der Nachsuche entscheidend sind. Ein erfahrener Schweißhundeführer wird in jedem Fall, auch wenn keine Pirschzeichen zu finden sind, dann die Fluchtpferde des Stücks noch einige hundert Meter vom Hund zur Kontrolle arbeiten lassen, um noch ein paar weitere Erkenntnisse zu sammeln. Denn krankes Wild, wird in der Regel nach dem Schuss irgendwo die Ruhe suchen. Das heißt, es zieht sich am Anfang nur bis in die nächste Deckung und dann verhofft es dort, um sich dann einfach ein bisschen zu orientieren. Und spätestens hier würden wir ein Tropfbett finden. Erkennt das kranke Stück keine Verfolger mehr, geht es sogar bei nicht tödlichen Verletzungen hier schon ins Wundbett, um einfach erstmal den Schock zu verarbeiten. Und nach langer Wartezeit findet dann das arbeitende Gespann hier das verendete oder schwerkranke Stück, meist schon nach einer sehr überschaubaren Riemenarbeit. Und selbst im Falle einer Hetze kommt diese dann nach wenigen hundert Metern zum Stehen und gibt die Möglichkeit, einen raschen Fangschuss abzugeben. Welche Informationen benötigt der Schweißhundeführer? Das heißt, er braucht erstmal eine frühzeitige Verständigung, auch nachts oder am Morgen. Dann muss er über Art und Stärke des Wildes informiert werden, um auch die Unfallgefahr für das Nachsuchengespann einschätzen zu können. Wichtig sind Zeitpunkt der Schussabgabe und auch die Stehzeit der Fährte. Das vermeintliche Abkommen möchte er wissen, welche Körperseite beschossen wurde, wie das Wild gezeichnet hat, ob wir Pirschzeichen gefunden und gesichert haben, auch das Verhalten des Wildes nach dem Schuss, das Verhalten der anderen nicht beschossenen Stücken und Kaliber und Geschossart sind wichtig. Auch die Vorsuche durch andere Hunde und Menschen und die Anmeldung der Nachsuche eventuell auch beim Reviernachbarn und die Regelung der Wildnachfolge. Tja, aber wie ging es jetzt gestern bei mir auf Jagd weiter? Ich hatte ja nun ganz am Anfang diese drei Stücken Rehwild gesehen, voller Jagdfieber und Aufregung, beschossen. Zwei Stücken sind direkt geflüchtet und das andere Stück ist in die andere Richtung sofort ja, weiter. Allerdings konnte ich es nicht mehr sehen, weil dann die Bäume die Sicht verdeckt haben und ich war mir total unsicher, habe ich das jetzt getroffen oder nicht, und es war ja noch vor Beginn der eigentlichen Jagd, sodass ich tatsächlich von meinem Hochsitz nochmal runter bin und habe danach geschaut, habe am Anschuss jede Menge Schnitthaare gefunden, also das war wirklich wie so eine Handvoll Haare verteilt und bloß zwei Tropfen Schweiß, wirklich ganz klein, und danach hat sich kein Zeichen mehr gefunden. Ich war mir relativ sicher, dass ich das verfehlt habe, aber hätte ich jetzt nur die Haare gesehen und keinen Schweiß, wäre ich irgendwie entspannter gewesen. Das heißt, ich war mega mies drauf, habe dann Rücksprache gehalten mit meinem Ansitzer und wir sind dann so verblieben, dass wir einfach zum Ende der Jagd gezielt noch eine Nachsuche machen. Und ja, es war im Prinzip für mich schon klar, es war noch vor 9 Uhr und für mich ist gefühlt die Jagd vorbei. Ich habe dann wahnsinnig viel Bewegung gesehen, flüchtiges Rehwild, also es verhoffte auch nie. Und ich habe immer natürlich gedacht, vielleicht kommt jetzt hier dein Stück, was du gestreift hast, noch mit angerannt, aber das tat es nicht und es treten gefühlt immer wieder dieselben Rehe ihre Runden durch einen ja, mega laufstarken Dackel immer wieder gescheucht. Und dann kamen irgendwann die Treiber aus der Richtung, wohin mein Stück geflüchtet ist. Und danach kam ein einzelnes Stück Rehwild. Da war ich dann der Meinung, das könnte jetzt vielleicht das Stück sein vom Anfang. habe das versucht zu beobachten, allerdings war das durch die Bäume nicht ganz so gut möglich und dann war es auch wieder in der Dickung verschwunden. Interessanterweise sind immer alle Stücken auch in die gleiche Dickung rein, also dort muss ein Wechsel gewesen sein, den die sehr gerne und häufig benutzen. Und dann eine Viertelstunde vor Jagdende kam dieses einzelne Stück Reh wieder an. Ich konnte es sauber ansprechen, habe mich wirklich auch innerlich ermahnt, nur wenn du jetzt hier wirklich einen ganz, ganz sicheren Schuss machen kannst, dass das Stück liegt, dann machst du das. Immer noch davon ausgehen, dass es das Stück vom Anfang war. Ich habe das Stück gestreckt, es lag direkt und ganz sauber getroffen. Das war für mich eine große Erleichterung und Bestätigung, weil du zweifelst sowas von an deinen Schießkünsten, wenn du daneben geschossen hast. Dann haben wir das Stück direkt untersucht, ob es vielleicht das vom Anfang gewesen ist. Das war es leider nicht, sodass wir dann mit dem Nachsuchführer nochmal an den Anschuss gegangen sind. Der hat sich das angeschaut und uns den Auftrag gegeben, nachzusuchen. Wir haben den Hund dann ein paar Mal angesetzt und haben trotz längerer Nachsuche, also mit länger meine ich die Fährten, 300, 400 Meter sind wir da jedes Mal gegangen, mindestens. Wir haben keine weiteren Pirschzeichen gefunden, sodass wir dann vom Nachsucheführer das Okay bekommen haben, die Suche abzubrechen. Und er sagte einfach so, wie sich die Nachsuche gestaltet hat und das, was wir gefunden haben an Schnitthaar, deutet tatsächlich darauf hin, dass ich den nur gestreift habe und marginal die Haut wahrscheinlich, sodass dadurch einfach ein, zwei Tropfen Blut bzw. Schweiß verloren worden. Ja, warum teile ich diese Geschichte mit euch? Es war für mich einfach wieder eine Erfahrung im Sinne von bleib ruhig, sprich das Stück nur an, wenn es wirklich sicher steht, wenn du es sicher ansprechen kannst und ansonsten lass den Finger gerade und dieses vom Jagdfieber gepackt zu sein, das Gefühl kennt wahrscheinlich jeder und darauf so einer Treib- und Drückjagd ist es besonders hoch und deshalb meine Aufgabe für nächstes Jahr ist dieses ruhig bleiben. Und das Schöne ist, immer wenn ich so eine Geschichte mit den erfahrenen Jägern bei uns teile, die machen mir keine Vorwürfe, sondern geben mir immer wieder Tipps und Ratschläge, wie ich es besser machen kann. Und deshalb teile ich diese Geschichte mit euch und wünsche euch für die nächsten Jagden immer die benötigte Ruhe. Bis bald, eure Anja. Damit du keine Folge mehr verpassen kannst. Und wenn du dich noch viel mehr einbringen möchtest, dann kannst du das in der Facebook-Gruppe Jagdfieber gerne machen. Du kannst dort Fragen stellen, du kannst dich austauschen und ich freue mich über jeden, der den Weg dorthin findet. Auch in meinem Blog jagdfieber-podcast.de wirst du immer wieder neue Beiträge und Anregungen finden. Wenn du Kontakt mit mir aufnehmen willst, dann geht das ganz einfach. Entweder du nutzt die Sprachfunktion hier bei Anchor oder du schreibst mir eine E-Mail an frechmut@gmx.de. Ich freue mich immer wieder über Themenwünsche, Anregungen und einfach Austausch. Und zu guter Letzt kannst du mir natürlich auch einen Kaffee spendieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Wenn du Jagdschüler bist, viel Spaß beim Lernen, lass den Kopf nicht durchglühen und mach immer mal eine Pause. Horido, bis zum nächsten Mal, deine Anja.